Willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und heute sprechen wir darüber, wie bestimmte Charaktereigenschaften von Kindern auch deren Essverhalten beeinflussen können. Ja, wir wollen gleich vorab dazu sagen, dass wir uns hier jetzt heute nicht auf Studien beziehen, sondern wirklich über unsere subjektiven Erfahrungen sprechen, die für uns oft sehr eindrücklich waren. Und wir haben natürlich viel von den Familien lernen dürfen, die wir bereits begleitet haben. Und natürlich haben wir auch in unserer eigenen Familie schon eigene Erfahrungen dazu gesammelt. Und genau die möchten wir heute mit dir teilen. Und wer weiß, vielleicht kannst du ja auch einige Parallelen zu deinem Kind sehen. Schön, dass du zuhörst. Ja, warum machen wir heute diese Folge? Weil es doch sehr spannend zu beobachten ist, wie die Charaktereigenschaften, die Kinder haben, auch deren Essverhalten beeinflussen. Und ich denke, dass das wahrscheinlich mehr Einfluss hat als viele Eltern. Und ich denke, wir am Anfang auch das eigentlich eingeschätzt hätten. Wir haben also auch sehr viel dazu gelernt in den letzten Monaten und Jahren, seit wir eben Confidimus machen. Und in unserer letzten Folge haben wir beispielsweise über ein Kind gesprochen, das zu wenig gegessen hat. Und zwar so wenig, dass es tatsächlich auch schon körperliche Probleme davon entwickelt hat. Julia, du hast ja dieses Coaching gemacht mit dieser Familie. Kannst du ein bisschen was sagen zu den Charaktereigenschaften des Kindes?
Ja, klar, total gerne. Also ich habe das ja in der letzten Folge auch schon so ein bisschen angedeutet, ne? Dass dieses Kind in diesem speziellen Fall ja so sehr rigoros war, auch so in seinen Entscheidungen, sehr zielstrebig und vor allem, dass dieses Kind ja eine ganz hohe oder ganz viel Wert gelegt hat auf ganz viel Autonomie, ja, also ein ganz hohes Autonomiebestreben. Und die Eltern haben immer so gesagt, ja, also wenn unser Kind sich was in den Kopf gesetzt hat, dann wird das auch gemacht. So. Und gepaart war das Ganze noch mit so einem hohen Ehrgeiz. Also wenn zum Beispiel das Geschwisterkind, das eben, ja, ich glaube 2 Jahre oder vielleicht sogar knapp 3 Jahre älter war, schon sich auf die Toilette setzen konnte, ohne so einen kleinen Tritt zu benutzen, dann war das sozusagen für das Kind, über das wir gesprochen haben im Coaching, eigentlich auch so das Ziel, das auch zu können, das auch zu wollen. Obwohl, ja, das Kind einfach von der Körpergröße das noch gar nicht geschafft hat quasi, ja. Also da sieht man schon, welche Charaktereigenschaften da so zusammenkommen. Und natürlich beeinflusst das dann auch das Essverhalten, wenn ich ein Kind habe, was ein ganz hohes Autonomiebestreben hat, was sehr rigoros ist, sehr zielstrebig, auch schon sehr ehrgeizig, dann kann ich natürlich daran ablesen, dass dieses Kind mit jeder Form von Druck am Esstisch einfach ja einen ganz schweren Umgang findet und dass jede Form von Druck da völlig kontraproduktiv ist, ne? Und ja, so wie du schon gesagt hast, rückblickend muss ich wirklich sagen, dass, glaube ich, auch wir da so ein bisschen überrascht waren, wie stark Charaktereigenschaften mit dem Essverhalten eigentlich zusammenhängen und dass wir jetzt in unserer Coaching-Arbeit immer mehr dazu übergegangen sind, auch mit Eltern zu besprechen, wie nehmen sie denn so ihr Kind wahr, wie ist ihr Kind, was für Charakterzüge hat ihr Kind, weil wir darüber oft eben ganz, ganz viel ableiten können zum Essverhalten und dann auch viel gezielter helfen können. So ist zumindest meine Erfahrung. Und da geht es dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
Absolut. Also so wie du sagst, auch rückblickend betrachtet, ist es zum Beispiel so gewesen beim Vincent, bei unserem Großen, der insgesamt einfach in Bezug auf seinen Charakter ein sehr gefühlsstarkes Kind ist. Also er ist auch sehr spürbar und greifbar mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen. Also das ist natürlich oft nicht so ganz unanstrengend, sage ich jetzt mal, weil er natürlich einfach die Dinge, die ihn bewegen, weil er die regelrecht rausschreit. Ne? Also es ist überhaupt nicht so, dass er irgendwas damit sich selbst ausmacht, sondern das kommt halt alles ziemlich ungefiltert oft so raus. Ich meine, klar, je älter er wird, umso weniger ungefiltert ist es vielleicht, aber trotzdem ist es auch nach wie vor so, dass er da sehr spürbar ist. Und so hat er sich natürlich auch am Esstisch verhalten, wenn er jetzt das Gemüse zum Beispiel nicht essen wollte. Das heißt, er hat dann nicht irgendwie zähneknirschend am Tisch gesessen und gedacht, okay, dann schiebe ich es mir halt rein und dann kann ich noch mehr Nudeln haben, sondern es ist halt einfach in einen totalen Machtkampf übergegangen, sodass er dann einfach da geschrien hat und nicht wollte und rebelliert hat und einfach ganz klar signalisiert hat, ich möchte das nicht. Und im ersten Moment ist das natürlich nicht so ganz einfach, weil es sich ja einfach unangenehm anfühlt, für mich in so einem Machtkampf zu stecken. Und ich denke so, oh Mann, schon fast so mit dem Gedanken, oh, warum kann mein Kind denn nicht einfach mal machen? Ne? Ja. Und gleichzeitig ist es jetzt rückblickend betrachtet natürlich total wertvoll für mich gewesen, weil ich natürlich nur dadurch überhaupt gemerkt habe, hey, Moment, da scheint jetzt was gerade nicht zu passen. Also ich tue gerade etwas, was ihm und dem, was er möchte, total entgegensteht. Und er kämpft so stark dafür, dass ich dachte, okay, das kann ja nicht die Lösung sein und dann muss ich irgendwie was ändern. Also von daher rückblickend total wertvoll für mich, aber natürlich anstrengend in der Situation. Und die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist, hat natürlich unsere Situation am Esstisch total beeinflusst. Also in dem Sinne, dass es bei einem anderen Kind natürlich ganz anders abgelaufen wäre.
Ja, da muss ich direkt denken an eine Coaching-Erfahrung, die jetzt noch gar nicht so lange zurückliegt. Da haben sich nämlich Eltern an uns gewandt, auch eher relativ verzweifelt, weil das Kind, ich glaube, 4,5 Jahre alt, so von heute auf morgen gesagt hat, so, und jetzt esse ich nichts Normales mehr. Und mit Normales ist gemeint nichts Gesundes mehr. Also auch so sehr rigoros, ne, und auch so sehr klar in der Haltung. Und da sieht man halt auch bestimmte Charakterzüge. Ne? Die Eltern haben dann auch erzählt, ja, unser Kind ist schon auch sehr selbstbestimmt, wir leben ja auch Selbstbestimmtheit und unser Kind darf auch viel mitentscheiden, legt darauf auch sehr viel Wert und Grenzen gibt es sozusagen natürlich auch, aber eher in so einem Rahmen, wenn es dann gefährlich ist oder wenn bestimmte Dinge einfach nicht gehen, dann setzen wir natürlich schon auch eine Grenze. Aber eigentlich leben wir hier so das Prinzip der Selbstbestimmtheit nur und das ist ja etwas, was wir ganz oft erleben, am Esstisch nicht.
Ja.
Also Eltern, die einen sehr guten, bedürfnisorientierten Umgang gefunden haben in ganz vielen Bereichen des Lebens, aber am Esstisch hatten sie eben eine klare Vorstellung davon, was das Kind essen soll, in welcher Menge und was es eben nicht essen soll. Und so rückblickend ist es natürlich schon irgendwie auch fast charmant, wenn ein Kind dann sagt, so, jetzt mache ich da nicht mehr mit. Ja, jetzt esse ich gar nichts Normales mehr, weil das die Eltern natürlich total unter Zugzwang setzt. Aber es ist natürlich so eine gewisse Klarheit des Kindes, die wir ja prinzipiell erstmal gut finden, weil die Kinder stehen für ihre Bedürfnisse ein, so wie der Vincent, ne, der sagt so, ich, auch wenn es in der Situation dann schwer auszuhalten ist und laut ist und mit Sicherheit auch einfach viel Unruhe bringt, aber so, nein, ich esse das jetzt nicht, ja, genauso wie ich esse jetzt nichts Normales mehr. Und was ich spannend finde, ist, dass wir, um das vielleicht mal abzuschließen, in dieser speziellen Coaching-Erfahrung das sehr gut aufgelöst haben, indem wir den Eltern ja empfohlen haben, da einfach den Druck auch rauszunehmen, auch Selbstbestimmtheit am Esstisch walten zu lassen, das Kind auch einfach mal machen lassen und auch sich davon mal ein bisschen unbeeindruckt zeigen, was tatsächlich dazu geführt hat, dass das Kind in wenigen Wochen vielfältiger ist als jemals zuvor unter dem Druck. Total spannend, ne? Also plötzlich ist da so ein Raum, an dem Vertrauen möglich ist, wo Selbstbestimmtheit auch beim Essen möglich ist. Und dann essen die Kinder ja 1-2 Wochen sehr, sehr einseitig. Dann meldet sich das Körperprinzip, der Körper verlangt nach der Vielfalt. Und plötzlich sind auch selbst die Eltern völlig überrascht, wie vielfältig auf einmal das Kind ist, weil es selbst bestimmen kann und weil das Prinzip der Körperintelligenz einfach greift. Ne? Also wirklich höchst spannend. Aber vielleicht also zu mir, ich habe ja eher so ein Kind, das eher so ruhig ist, ne? Und eher so ein bisschen auch so in sich gekehrt, haben wir ja häufig schon auch mal drüber gesprochen, eigentlich so, ja, recht gegensätzlich zu Vincent, ne? Und bei uns ist es schon auch so, dass wenn er bestimmte Dinge nicht essen will, dass er es auch ablehnt, jetzt nicht mit so einer totalen Klarheit, aber das bleibt dann einfach liegen oder nein, ich möchte nicht. Was ich aber sehe, also der Paul hat halt so eine Ruhe irgendwie in sich, dass sich das auf sein Esstempo total stark auswirkt. Also dass er schon sehr langsam ist, sehr genüsslich ist und so gar nicht dazu neigt, irgendwie ja zu schlingen, sondern ehrlicherweise oft manchmal auch noch alleine am Tisch sitzt, während wir anderen dann manchmal unsere Teller schon wieder in die Küche räumen. Wir fragen ihn dann vorher, ist das für dich okay, wenn wir schon mal aufstehen, weil so eine Dreiviertelstunde mit einem Brot, einem Joghurt und einem Glas Wasser ist dann manchmal für alle anderen schon auch ein bisschen lang. Genau, aber so verschieden sind die Kinder, ne?
Absolut. Was mich jetzt direkt nochmal interessieren würde, weil vielleicht kann ich da auch nochmal 2, 3 Sätze zu mir dazu sagen. Was warst du denn für ein Kind? Also und wie hast du dich am Esstisch verhalten?
Ich war sehr angepasst, tatsächlich beim Essen. Also ich bin ja in der DDR groß geworden und ich kann mich gut erinnern, meine Oma hat in einer Molkerei gearbeitet und da gab es immer ganz viel, sie hat immer ganz viel Milch mitgebracht und Quark, so ganz frische Produkte, ne? Und morgens, das war halt nicht sehr vielfältig, aber morgens gab es immer einen Quark mit Milch angerührt und Zucker. Jeden Morgen. Und ich habe das gerne gegessen als Kind, aber es war, glaube ich, tatsächlich morgens auch jetzt so rückblickend zu wenig vielfältig, sodass ich dann später auch so, als ich dann älter wurde, das zum Beispiel gar nicht mehr so gerne essen mag, so. Quasi, ne? Es ist wie so, es ist Überessen, also im Sinne von, mein Körper macht mir darauf jetzt gar nicht mehr so gezielt Appetit. Ich weiß, dass ich früher, als ich dann auch älter wurde, so zum Beispiel nicht gerne Soßen gegessen habe. Also wenn es dann so Kartoffeln gab und einen Braten und Gemüse, dass ich die Soße nicht mochte, das konnte meine Oma immer nicht verstehen. Und das kann ich, warum isst du das nicht? Und dann kann ich mich schon erinnern, dass ich manchmal ihr zuliebe mir dann so ein bisschen drauf gemacht habe auf die Kartoffeln, weil das gehört doch dazu, das muss man doch mitessen. Das ist das Beste. Sie hat immer gesagt, das ist das Beste. Und ich habe mich da schon eher gefügt. Und ich glaube, das war bei dir auch so, oder?
Total, ja. Also ich war da sehr angepasst. Ich glaube, dass meine Mutter da auch sehr klar war, also dass auch gar nicht viel Spielraum da wirklich war. Aber ich bin eben nicht in diesen Machtkampf gegangen, sondern ich habe schon gesagt, wenn ich was nicht mochte, aber dann war eben die Regel, dass man trotzdem von allem essen muss und das habe ich dann auch immer gemacht. Da habe ich dann auch überhaupt keinen Machtkampf gestartet. Was eigentlich echt noch ganz witzig ist, rückblickend, ist, dass mir mein Vater zum Sport immer eine Banane mitgegeben hat und mir immer gesagt hat, ja, das wäre irgendwie total wichtig und gesund für mich, dass ich jetzt irgendwie beim Sport die Banane esse. Und ich habe das dann zwar widerwillig, aber irgendwie immer gemacht. Also ich habe immer diese Banane gegessen, wenn ich die auch irgendwie schon in diesem Rucksack hatte und dann war die vielleicht schon so ein bisschen braun und nicht mehr so lecker. Und dann habe ich die gegessen, weil ich irgendwie gar nicht mehr mir diese Frage gestellt habe, darf ich die wieder mit zurückbringen oder so, ne? Sondern das war irgendwie klar, diese Banane ist gut für dich, die wird gegessen. Das hat mein Vater ja auch überhaupt nicht böse gemeint. Er hat es ja fürsorglich gemeint. Und ich habe eben auch nicht kommuniziert, dass ich das eigentlich ein Stück weit als Zwang empfinde. Und dann, als ich erwachsen war, habe ich bestimmt, ich weiß es nicht, aber bestimmt 10 Jahre keine Banane mehr gegessen. Mittlerweile mag ich es wieder gerne. Aber das war dann auch so eine Rebellion des Körpers im Sinne von, boah, nee, das war irgendwie gar nicht gut. Aber ich hatte gar nicht den Gedanken, ja, ich könnte doch jetzt mal sagen, ich möchte das nicht oder so, sondern das war klar, das gehört jetzt dazu. Und das ist schon auch was, dieses angepasste Verhalten, was wir eben häufig im Coaching natürlich sehen. Also wie du schon angedeutet hast, ist es so, dass wir mittlerweile einfach auch gezielt nach den Charaktereigenschaften der Kinder fragen, weil wir daran einfach schon viel erkennen können, ableiten können. Und für uns, um jetzt so Teufelskreise, die sich eingeschlichen haben, aufzulösen, korrigier mich, wenn du das anders siehst, aber für uns ist es so, dass es deutlich einfacher ist, diese Muster aufzulösen, wenn die Kinder klar ihre Gefühle benennen oder was heißt benennen? Sie müssen es nicht benennen, sondern äußern. Ne? Also wenn die quasi spürbar greifbar sind, wenn die rebellieren, also es ist deutlich einfacher für uns, mit Machtkämpfen umzugehen im Coaching und dass Eltern dann auch einen guten Weg für sich finden, als wenn wir jetzt Kinder haben und vielleicht sollten wir das jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher thematisieren, weil das, glaube ich, die größte Herausforderung ist, wenn man Kinder hat, die häufig sehr sensibel im Außen sind, die es allen recht machen wollen, die nicht anecken wollen, die sehr harmoniebedürftig sind und die dann einfach oft im wahrsten Sinne des Wortes die Probleme, die sie haben, in sich hineinfressen.
Ja, die so still und heimlich leiden, wenn so sehr viel Druck und Kontrolle herrscht am Esstisch, ne? Die,
ganz genau.
Die diese Dinge so, ja, ich glaube, man kann das schon auch so ausdrücken im Sinne von, die diese Dinge in sich hineinfressen, ne? Also diesen Begriff, den gibt es ja, ne? Ja. Und ja, das ist für uns einfach viel weniger greifbar, weil die Kinder eben so still und heimlich nach innen leiden. Und das ist natürlich nicht so leicht, dem adäquat zu begegnen, als wenn man ein Kind hat, das von heute auf morgen sagt, so, und jetzt esse ich nichts Normales mehr. Das ist greifbar, ne? Da kann man ansetzen. Da ist ganz klar, dieses Kind leidet unter diesem Druck. Das wünscht sich einfach viel mehr Selbstbestimmtheit beim Essen und artikuliert das klar. Und damit kann man natürlich besser arbeiten und die Eltern besser begleiten, als wenn man gar nicht so richtig weiß, was geht eigentlich so in dem Kind vor. Ne? Manchmal, und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man versucht, da eine gute Aufmerksamkeit zu entwickeln, äußern Kinder auch so Sätze, wo es manchmal deutlich wird, okay, da herrscht irgendwie so ein inneres seelisches Ungleichgewicht. Zum Beispiel hatten wir einmal den Fall, dass ein Kind gesagt hat, Mama, ich weiß, du möchtest nicht, dass ich esse.
Das muss man sich eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Also es ging ja nicht darum, ich weiß, du möchtest nicht, dass ich jetzt diese Gummibärchen esse, sondern es war ja komplett verallgemeinert quasi, ne? Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. So, ich weiß, du möchtest nicht, dass ich esse. Mhm. Also wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann, oh, da kommen wir schon fast die Tränen, ne?
Das hat natürlich so eine richtige Schwere, ne? Und ja, ich glaube, also im Nachgang bei dieser Familie war es so, dass im Nachgang das Kind dann gesagt hat, sie kann sich gar nicht mehr so genau an diese Aussage erinnern und es wurde auch nicht mehr, ja, also die Eltern haben schon das Gespräch gesucht und versucht, das rauszufinden, so, was ist da los, ne? Aber solche Sätze oder solche Bemerkungen können natürlich und müssen für Eltern ein großes Alarmsignal sein, da genauer hinzuschauen, ne? Und gerade wenn es Kinder sind, die vielleicht ja ein gewisses Diätprogramm absolvieren oder wo auch so das Körpergewicht irgendwie im Fokus ist, ne? Wenn beispielsweise da Arzttermine stattfinden und über das Gewicht gesprochen wird im Beisein des Kindes. Kinder nehmen da oft sehr, sehr, sehr viel mit und wahr, als wir denken. Deswegen das jetzt vielleicht mal am Rande, aber ich finde, das ist sehr wichtig, dass man Gespräche, die sich um das Gewicht des Kindes drehen, immer unter vier Augen führt und nicht im Beisein des Kindes. Ich glaube, das können wir alle organisieren. Man kann mit dem Arzt telefonieren. Man kann nochmal einen gesonderten Termin ausmachen und alleine mit dem Arzt sprechen. Aber Kinder sollten da nie anwesend sein, egal wie klein sie sind. Weil das eben auch gerade bei einem Kind, das viel mit sich selbst ausmacht, auf seelischer Ebene einfach, ja, es macht was mit den Kindern. Ne? Und das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Und wichtig ist, glaube ich, und ich denke, da gibst du mir recht, dass wenn ihr uns jetzt zuhört, das Gefühl habt, ja, mein Kind ist auch, neigt eher dazu, so Dinge mit sich selbst auszumachen, ist eher so still und fügt sich gut in ein bestimmtes Regelwerk, da eine Aufmerksamkeit zu entwickeln und besonders aufmerksam zu sein, wie geht es meinem Kind eigentlich und ist da alles in Ordnung? Weil natürlich so ein seelisches Ungleichgewicht auf lange Sicht gesehen natürlich ein emotionales Essverhalten begünstigen kann. Und wenn ich einmal in so einem emotionalen Essverhalten drin bin, ist es natürlich viel, viel schwieriger, das später wieder aufzulösen, als ursprünglich hinzuschauen und zu gucken, okay, wie kann ich dem eigentlich vorbeugen? Ne? Eigentlich ist das eher eine präventive Maßnahme, zu schauen, wie kann ich meinem Kind dass vieles mit sich selber ausmacht, ja, helfen, dass es eben nicht, also was kann ich präventiv tun, dass sich nicht so ein emotionales Essverhalten entwickelt.
Genau, weil in dem Moment, wo ein Kind das jetzt mit seinen Gefühlen eher nach außen tritt, ne, damit umgeht, also wenn jetzt ein Kind zum Beispiel, man ist beim Arzt und das Kind fängt dann danach irgendwie an zu weinen und sagt, ihr findet mich irgendwie zu dick oder so, dann ist das vielleicht schockierend für die Eltern, aber dann muss man ja auch darauf reagieren und kann darauf auch reagieren, kann dann ins Gespräch gehen, dann kann man diese Dinge auflösen. Wenn Kinder aber das, wie gesagt, mit sich alleine ausmachen, dann kann man ja auch der Annahme sein, dass alles in Ordnung ist. Also auch jetzt zum Beispiel in meinem persönlichen Fall, ich habe ja dann später eine Essstörung entwickelt, da gab es bestimmt vorher schon viele Dinge, die nicht ganz okay waren, aber die hätte ich halt nie irgendwie groß nach außen getragen. Und ich bin auch sicher, dass es ganz viele Eltern gibt, die, wenn wir sie jetzt fragen würden, wie es mit dem Essen klappt, die dann sagen, also wir haben hier ein ganz festes Regelwerk und das klappt alles wunderbar. Wo es einfach durchrutscht, ich will auch den Eltern da gar keinen Vorwurf machen, sondern es ist so, sie haben dann ein angepasstes Kind, sie sagen, die Regel ist das, du isst jetzt hier das und 5 Portionen Obst und Gemüse und keine Süßigkeiten und. Und das Kind folgt dem und dann denken natürlich Eltern, ja, es läuft bei uns alles wunderbar, da müssen wir gar nicht hinschauen. Und vielleicht auch da nochmal so ein, einfach so den Hinweis, dass es auch da gut und richtig und wichtig ist, zumindest sich mal abzuprüfen und zu schauen, hey, ist denn wirklich alles in Ordnung jetzt gerade bei uns? Ne?
Ja, es ist ganz spannend. Wir beide waren so die angepassten Kinder, ne, die sich gut in diese Regeln gefügt haben. Und bei dir ist eine Essstörung daraus erwachsen. Und bei mir ist halt ein emotionales Essverhalten daraus erwachsen. Ne? Und also ich mache da auch niemandem irgendwie einen Vorwurf und es geht auch nicht um Schuld oder so, aber ich kann für mich sagen, dass ich daran auch heute immer noch arbeite. Also ich bin jetzt 38 und ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, hey, ich habe das für mich total komplett aufgelöst.
Nee, das ist ja oft so, dass man diese Muster, die man da in der Kindheit lernt, dann einfach jahrzehntelang oft noch mit sich rumträgt, ne? Und deswegen ist es eben speziell bei den angepassten Kindern so, dass, ja, dass es umso wichtiger ist, da mit der Aufmerksamkeit hinzuschauen und vielleicht dann auch im nächsten Schritt wirklich auch gezielt so in Richtung Gefühle und Bedürfnisse mal zu üben. Ne? Also zum Beispiel dem Kind was zu spiegeln, auch zu sagen, hey, ich habe den Eindruck, du bist vielleicht gerade traurig. Kann das sein, dass man wirklich Gefühle und Bedürfnisse auch thematisiert? Oder was meinst du dazu?
Ja, absolut. Also das finde ich ganz, ganz wertvoll, neben dem achtsamen Blick, dass man das einfach übt. Und ich habe es, glaube ich, auch hin und wieder im Podcast schon mal gesagt, es hilft auch sehr, wenn man über seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse spricht. Ne? Also auch da Eltern oder auch da sind wir als Eltern in der Vorbildfunktion, zu sagen, ich brauche jetzt Ruhe, ja, oder ich fühle mich heute nicht gut, ich fühle mich gerade traurig, ja, weil das immer wieder auch die Kinder dazu animiert, sich auch mit ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Aber genau richtig das, was du sagst, auch das Spiegeln, ne, ich habe das Gefühl, dir geht es heute nicht gut, was ist los, ne, und ja, das ist absolut wichtig und total wertvoll, ne.
Genau, und damit einhergehend kann man dann eigentlich auch ergänzen, auch über Hunger und Sättigung zum Beispiel zu sprechen. Das ist ja auch irgendwie ein Gefühl sozusagen, das man da hat, ne? Dass man sagt, hey, entweder ich fühle mich traurig, ich kann mich auch hungrig fühlen, ne? Dass man eben, und häufig geht das Hand in Hand. Also häufig ist es so, dass Kinder, die sich gut spüren in Bezug auf Hunger und Sättigung, auch andere Gefühle und Bedürfnisse ganz gut spüren und merken, okay, jetzt bin ich gerade traurig oder wütend oder frustriert oder ähnliches. Sondern dass man quasi sowohl auf körperlicher als auch auf seelischer Ebene diese Selbstwahrnehmung fördert. Und ich finde auch ganz wichtig, dass man auch diesen Kindern erlaubt, für ihre Bedürfnisse einzustehen. Weil häufig ist es ja so, dass diese Kinder in so eine Rolle kommen, im Sinne von, ach, die ist immer oder der ist immer ganz brav, der eckt nie an, mit dem haben wir nie Probleme, mit dem haben wir nie Konflikte. Und dann ist das auf einmal die Rolle, die das Kind hat, wo es dann irgendwann denkt, ich darf auch gar nicht mehr anecken, weil sonst sind meine Eltern enttäuscht von mir. Das rebellische Kind, das darf vielleicht schon anecken, weil es ja eine andere Rolle hat. Aber ich darf jetzt nicht anecken. Also, dass auch dieses Kind für seine Bedürfnisse einstehen darf und dass man dann eben nicht so reagiert, dass man sowas sagt wie, also kenne ich dich ja gar nicht, aber da bin ich jetzt aber enttäuscht von dir, dass du hier jetzt so ein Theater machst zum Beispiel, ne? Sondern dass diese Kinder das gleiche Recht haben, wie jetzt die eh schon rebellischen Kinder, ja, ihre Bedürfnisse zu artikulieren.
Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, ja, da können wahrscheinlich alle Eltern was mit anfangen, ne? Und man selber auch. Also ich nehme mir da auch nochmal so einiges mit, weil wie gesagt, ich ja auch so dieses Kind habe, dass er so angepasst ist, ne? Wo ich, und da haben wir ja auch im Podcast schon drüber gesprochen, aber auch manchmal das Gefühl habe, da zeigt sich manchmal so in Anfängen so ein emotionales Essverhalten, wo ich auch immer ganz gezielt dann gegenarbeite, nämlich mit genau den Punkten, die wir gerade besprochen haben. Eine Achtsamkeit entwickeln, okay, was ist gerade in Schieflage, was ist gerade nicht gut, irgendwie auf emotionaler Ebene. Über Gefühle und Bedürfnisse reden, ne? Und eben auch immer wieder ermutigen, hey, du kannst für deine Gefühle und Bedürfnisse einstehen, für deine Bedürfnisse in erster Linie einstehen, das ist total okay. Ne? Also ich erinnere nochmal an Mira und das fliegende Haus, alle Gefühle sind okay. Das ja. Ist da so der Leitspruch. Und bei uns hängt zum Beispiel jetzt ein Poster von Mira über dem Bett, der nicht nur meinen Sohn, sondern auch mich immer wieder daran erinnert. Also auch eine gute, positive Affirmation, die tatsächlich auch mir als Mutter gut hilft. Für alle, die es noch nicht kennen, großer Hörtipp.
Ja, und es gibt ja auch, finde ich, so alte Glaubenssätze und auch so alte Sätze, wo ich jetzt rückblickend sagen würde, nee, da gehe ich überhaupt nicht mit. Also zum Beispiel gibt es ja diesen Satz, ach, der Klügere gibt nach.
Ja, schrecklich.
Ne? Und ja, und also jetzt bin ich ja, ich habe ja Mediation studiert, also so Konfliktlösung. Es ist ja für mich jetzt nicht so, dass ich sage, man muss da jetzt irgendwie jeden Konflikt irgendwie gewaltsam austragen. Nein, es geht natürlich darum, dass man gute Lösungen findet, aber dass man eben Lösungen findet, bei denen von den, sage ich jetzt mal, vielleicht rebellischeren Kindern die Bedürfnisse, aber auch von den angepassteren Kindern die Bedürfnisse erfüllt werden. Wenn ich jetzt zwei Kinder habe, die um irgendetwas ringen, was ihnen wichtig ist und ich sage jetzt, ach, der Klügere gibt nach und das Kind verinnerlicht, ah ja, okay, ich stelle meine Bedürfnisse zurück, das ist viel besser und ich gebe nach und der andere darf seine Bedürfnisse ausleben, aber meine sind nicht so wichtig, dann ist es natürlich naheliegend, dass die Kinder, die immer wieder diese Erfahrung machen, die immer wieder zurückstecken, die immer wieder die Angepassten sind, die immer wieder um des Friedens willen nachgeben, dass bei denen Bedürfnisse nicht erfüllt sind und dass das sich dann einfach häufig in emotionalem Essen kanalisiert, weil das ja wieder etwas ist, wo sie nicht mit nach außen treten oder wo sie im schlimmsten Fall sogar noch so schambesetzt heimlich dann auf einmal in ihrem Zimmer sitzen und die Schokolade essen. Ne? Und das ist dann natürlich auf jeden Fall schon ein Alarmzeichen. Und natürlich ist es gut, wenn man vorher schon merkt, dass etwas in eine Schieflage geraten ist.
Ja, und vor allem ein emotionales Essverhalten, wenn sich das einmal auswächst, führt ja dann auch nochmal zu ganz anderen Problemen, ne? Weil häufig, also davon bin ich inzwischen fest überzeugt, dass emotionales Essen ja einer der häufigsten sozusagen Ursachen für Übergewicht, ne? Ja. Und dann kommt sozusagen zu diesem seelischen Ungleichgewicht noch hinzu, ich bin jetzt auch körperlich nicht mehr okay, ich sehe nicht mehr gut genug aus, es gibt vielleicht auch andere, die mein Gewicht kritisieren. Das wiederum ist auch ein Teufelskreis, den wir schon mal besprochen haben, führt zu einer noch tieferen Traurigkeit. Ja, die dann sozusagen nochmal wie so ein Verstärker wirkt für das emotionale Essen. Ne? Ist ja. Übrigens auch ein Teufelskreis, den ich selber sehr gut kenne. Hm. Also ich kann mich da sehr gut reinempfinden, weil bei mir gerade so in diesem Jugendalter, wo der Körper sich ohnehin verändert, ne, wo, wenn man da schon diese Muster hat, diesen Hang zum emotionalen Essen entwickelt hat, und man dann noch zu hören kommt, jetzt musst du aber aufpassen, dann versucht man auch aufzupassen, dann versucht man sich zu reglementieren, merkt aber, man schafft es nicht, ist dann auch so schambesetzt, ne? Ich habe es wieder nicht geschafft, wieder nicht durchgehalten, jetzt ist mir irgendwie alles egal. Und all das führt nicht zu einem unbeschwerten und auch nicht zu einem gesunden Essverhalten. Also das, ja, da wäre ich schon sehr glücklich, wenn wir mit den Impulsen, die wir so senden in diese Welt, wenn wir einfach Kinder, ja, davor schützen können.
Absolut, weil dann halt einfach wieder so ein einsamer Kampf losgeht. Ne?
Ganz genau.
Also weil das eben wieder so einsam ist und mit sich selbst ausmachend und sich immer weiter verstärkt. Und ja, also wir wollen jetzt natürlich auch irgendwie keine Angst machen, sondern einfach irgendwie so die Achtsamkeit schärfen für diese Thematik. Ne?
Ja, und ich glaube, es hilft auch immer, wenn man sagt, also wenn man da einfach auch authentisch bleibt und sagt, hey, das betrifft mich auch, ne? Also es ist nicht nur etwas, was wir jetzt in der Theorie beschreiben, sondern das ist schon auch etwas, wo wir uns selbst sehr gut einfühlen oder ich mich sehr gut einfühlen kann, weil das bei mir eben, ja, einfach genauso war. Und das schafft natürlich eine hohe Empathie und ja, ich glaube, das kreiert natürlich ein ganz großes Warum, ne? Warum wir das tun, was wir hier tun, diesen Podcast, unser Buch, die Coachings und so weiter. Ne? Das hängt ja auch ganz viel mit uns persönlich zusammen und das finde ich einfach auch wichtig, das zu teilen.
Ja, ich kann auch dazu sagen, dass ich auch diese gesamte Zeit, als ich in dieser Binge-Eating-Störung gefangen war, das komplett mit mir selbst ausgemacht habe. Mhm. Also ich bin eigentlich ja schon ein kommunikativer Mensch. Ne? Ich war jetzt auch nie, dass ich irgendwie so ein einsames Leben geführt hätte, gar nicht. Aber diesen Punkt, der war bei mir auch dahingehend schwierig besetzt, dass ich irgendwie auch dachte, ich möchte das auch niemandem irgendwie zumuten. Ich möchte auch, es war auch für mich irgendwie ganz weit weg, da jetzt meinen Eltern irgendwie das Herz auszuschütten oder so, weil ich irgendwie das auch niemandem da aufbürden wollte, sondern ich bin schon auch so groß geworden, als irgendwie das Kind, das irgendwie funktioniert und das jetzt irgendwie anderen keine Sorgen bereitet, eigentlich glaube ich so. Und deswegen habe ich, obwohl ich dann längst erwachsen war, auch das, ich habe mir nie wirklich diese Frage gestellt, ob ich mich da jetzt an jemanden wenden möchte, sondern das war einfach total klar, dass ich diesen Kampf alleine kämpfen muss letztendlich. Mhm. Und eigentlich jetzt rückblickend betrachtet auch ein bisschen traurig, dass ich mich, was das betrifft, dann schon auch alleine gefühlt habe.
Ja.
Also ich hätte mich an andere wenden können. Es ist gar nicht so, dass ich sage, es wäre da niemand gewesen. Also mir hätten da viele zugehört, mir hätten auch meine Eltern zugehört, davon bin ich überzeugt. Es war aber, glaube ich, die Rolle, die ich hatte, im Sinne von, hey, Schwieriges nicht anderen aufbürden zu wollen.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Also sind schon durchaus auch Gedanken, die ich auch kenne, ja.
Ja.
Okay, ich glaube, da haben wir viele gute Punkte zusammengetragen zu diesem Thema und ich würde jetzt vielleicht zum Abschluss gerne noch kurz die eine Minute nutzen, um einen Blick auf die nächste Folge zu werfen. Ich habe nämlich ein Interview geführt mit der Doreen Ziesnitz, die ist seit kurzem ja Teil von Confidimus, ist eine unserer Partnerinnen, eine ganz tolle Partnerin, die sehr, sehr liebenswert ist und die ja vor nicht mal einem Jahr eine Diagnose erhalten hat, die ihren Sohn betrifft, der nämlich an Diabetes erkrankt ist, Diabetes Typ 1. Und ja, ich habe die Doreen eingeladen zum Gespräch, weil ich mir vorstellen kann, dass es ja mit Sicherheit oder ich weiß, dass es andere Eltern gibt, deren Kinder auch mit dieser Diagnose leben. Und wir haben mal darüber gesprochen, wie so die ersten Wochen waren, nachdem die Diagnose gestellt wurde und ja, wie sich ihr Alltag jetzt verändert hat, wie sie damit umgehen, was für Herausforderungen da auf sie als Familie zugekommen sind, wie sie die meistern. Und wir haben aber auch darüber gesprochen, dass ja bei all der Dramatik und bei all den Veränderungen, die diese Diagnose mit sich gebracht hat, dass es auch rückblickend Dinge gibt, wo Doreen sagt, ja, an der Stelle hat es uns sogar geholfen. Und ja, ich kann dem auch etwas Positives abgewinnen, weil sich nämlich der Blick auf das Leben verändert und so der Blick auf diese kleinen Dinge, die total wertvoll sind, sich für uns als Familie komplett geschärft hat. Und ja, das fand ich sehr schön, weil natürlich ist das ein sehr schwieriges Thema und auch eine sehr belastende Situation für die Familie. Aber ich finde, sie haben da einen sehr guten Umgang gefunden. Und was anknüpft an das, was wir gerade besprochen haben. Da geht es nämlich eben auch genau darum, sich nicht alleine zu fühlen. Man hat das Gefühl, man ist alleine. Aber Doreen sagt auch ganz klar, das Wichtigste ist irgendwie, da in die Verbundenheit zu gehen mit anderen Menschen, sich auszutauschen, um eben genau dieses Gefühl zu bekämpfen, weil man ist damit nicht alleine. Und ja, sie gibt auch sehr viele Tipps für Eltern, die auch betroffen sind. Insofern, ja, das ist wirklich ein sehr schönes Interview geworden und kann ich von Herzen empfehlen.
Das freut mich. Ich bin selber schon ganz gespannt drauf. Ich glaube, sie verknüpft ja auch diese Diagnose trotzdem auch sehr mit dem Thema Körperintelligenz.
Genau.
Ne? Dass es trotzdem auch möglich ist, trotz dieser Diagnose auf diesen inneren Ernährungskompass zu vertrauen.
Genau. Eingeschränkt, ne? Also nicht, nicht in jeder Lage, aber Vertrauen ist auch da möglich und das leben sie auch, auch wenn es in einem eingeschränkten Rahmen ist, aber ja, das geht. Auch da ist Vertrauen möglich.
Sehr schön. Dann ja, wird es diese Folge nächste Woche geben. Uns bleibt nicht mehr zu sagen als, ja, mach es gut bis dahin und wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.